SR Info. Bilanz am Abend.
Am Mikrofon für Sie Isabel Tentrup. Guten Abend. Friedrich Merz bleibt CDU-Chef. Der Bundesparteitag hat ihn mit knapp 90% im Amt bestätigt. Wie Merz die Delegierten überzeugt hat und wie geschlossen sich die CDU präsentiert, auch darüber sprechen wir gegen Ende der Sendung live mit unserem Korrespondenten vor Ort in Berlin. Außerdem in der Bilanz am Abend, wie Wahlkämpfer in Deutschland besser geschützt werden sollen und seit 30 Jahren verbindet der Eurotunnel Großbritannien mit dem europäischen Festland. Der brutale Angriff auf den SPD-Politiker Matthias Ecke in Dresden. Auf offener Straße wurde der 41-jährige krankenhausreif geschlagen beim Aufhängen von Wahlplakaten. Am Wochenende hat sich ein 17-Jähriger der Polizei gestellt. Heute gaben die Ermittler bekannt, dass sie 3 weitere Tatverdächtige gefasst haben. Sie sind 17 und 18 Jare alt. Die Ermittlungen gegen die 4 jungen Männer zu Motiv und Hintergründen dauern an. Das Landeskriminalamt Sachsen rechnet zumindest einen der Tatverdächtigen dem rechten Spektrum zu. Und die Tat sorgt bundesweit für Entsetzen. Am Wochenende sind in Berlin und in Dresden Tausende auf die Straße gegangen, haben für Demokratie demonstriert und gegen Gewalt. Zuletzt wurden bundesweit mehrfach Politikerinnen und Politiker angegriffen. Bundesinnenministerin Faeser setzt sich nun dafür ein, Wahlkämpfer besser zu schützen. Morgen will sie darüber mit den Innenministern der Länder sprechen. Dietrich Karl Meurer.
Nach dem Angriff auf Matthias Ecke in Dresden sitzt vor allem bei den Sozialdemokraten der Schock tief. Doch in das Entsetzen über die brutale Attacke auf ihren sächsischen Spitzenkandidaten für die Europawahl mischt sich auch Wut über eine verrohte politische Kultur. Zwar könne er auf keine Statistik verweisen, sagt SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert, doch seien Attacken auf Wahlkampfteams in vielen Teilen Ostdeutschlands keine Einzelfälle.
In manchen Regionen berichten mir die Kolleginnen und Kollegen, dass keines ihrer Plakatierteams eine 2-stündige Plakatierschicht ohne Angriffe oder Beleidigungen vollziehen konnte.
Beleidigungen sind das eine, gezielte Zerstörungsaktionen das andere. Kühnert berichtet, dass mancherorts nachts ganze Straßenzüge, ja ganze Städte abplakatiert werden.
Rückstandsfrei werden mit Leiterwagen Plakate aus ganzen Straßen abmontiert und waren nicht mehr gesehen. Massenhaft erleben wir die Beschmierung von Plakaten mit SS-Runen, mit Hakenkreuzen. In blauer Farbe wird nur noch AfD und anderes mehr auf groß und kleine Plakate draufgeschmiert.
Der SPD-Generalsekretär mahnt andere Umgangsformen an. Die Jagd auf politisch Engagierte dürfe nicht akzeptiert werden. Ganz ähnlich klingen die Worte von CDU-Chef Friedrich Merz. Auf dem Parteitag in Berlin fordert er ein Klima des guten Miteinanders, der Rücksichtnahme und des Respekts. Auch wenn die Wirklichkeit aktuell anders aussieht.
Diesen gesellschaftspolitischen Entwicklungen müssen wir dort, wo es notwendig ist, mit allen rechtsstaatlichen Mitteln begegnen.
Auf einer virtuellen Sonderkonferenz wollen die Innenminister von Bund und Ländern nun über mögliche Konsequenzen nach den Übergriffen auf Wahlkampfteams beraten. Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD hat das Treffen angeregt und dabei gleich die Linie vorgegeben.
Der Rechtsstaat muss hier klare Kante zeigen und sehr schnell und hart reagieren.
Für eine Verschärfung des Strafrechts plädieren unter anderem die Gewerkschaft der Polizei und der Deutsche Städtetag. Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU hat sich für härtere Strafen ausgesprochen. Bundesjustizminister Marco Buschmann, FDP, reagiert da allerdings eher zurückhaltend.
Man kann auch eine Debatte darüber führen, wie es mit Straftatbeständen aussieht. Eins muss man nur festhalten. Den besten abschreckenden Effekt erzielen immer hohe Aufklärungsquoten. Und deshalb muss man eins sagen, man darf da nichts verharmlosen, sondern muss dort engagiert auch ermitteln.
Wesentlich schneller dürften jedoch Schutzkonzepte für Wahlkämpfer und Parteiveranstaltungen umzusetzen sein. Sachsens Innenminister Armin Schuster von der CDU denkt da zum Beispiel an eine engere Abstimmung zwischen der Polizei und den Parteien. So könnten besonders schutzbedürftige Veranstaltungen rechtzeitig erkannt werden. Nach dem Schock vom Wochenende geht es nun um mehr Schutz und härtere Strafen.
Soweit Dietrich Karl Meurer. Patienten, die im Streit mit ihrem Arzt sind, die Befunde nicht verstehen oder Beratung in Rechtsfragen suchen, sie können sich seit heute wieder an die unabhängige Patientenberatung Deutschland, UPD, wenden. Die wurde, wie vom Bundestag beschlossen, als Stiftung neu aufgestellt. Uwe Jahn mit den Einzelheiten.
40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten Patienten telefonisch über ihre Rechte, klären auf über Behandlungsmöglichkeiten, Kostenübernahmen, Arzneimittel, Befunde oder ärztliche Pflichten. Mit diesem Angebot nimmt die Stiftung Unabhängige Patientenberatung ihre Arbeit auf. Sie wird dafür mit Mitteln der Krankenversicherer ausgestattet. Nach und nach soll das Angebot ausgebaut werden, zum Beispiel mit Beratungsstellen in jedem Bundesland oder Online-Formaten. Im Stiftungsrat sind auch Patientenorganisationen vertreten, darunter der Bundesverband der Verbraucherzentralen. Er begrüßt, dass die Stiftung mehr Geld bekommt, als die Vorgängerorganisation zur Verfügung hatte. Beim Sozialverband VdK heißt es, es sei gut, dass es wieder ein telefonisches Angebot gebe. Nun müssten schnell persönliche Beratungsangebote geschaffen werden.
Schuldenberge, Schuldenbremse, Inflation und Wirtschaftsleistung. Damit beschäftigt sich inmitten der Haushaltsberatungen der Bundesregierung der Stabilitätsrat. Den im Grundgesetz verankerten Stabilitätsrat gibt es seit 2010. Zu seinen Aufgaben gehört demnach die Überwachung zur Vermeidung von Haushaltsnotlagen in Bund und Ländern. Außerdem soll der Stabilitätsrat ein Auge darauf haben, dass Deutschland die europäischen Vorgaben zur Haushaltsdisziplin einhält. In dem Gremium sitzen die Finanzminister von Bund und Ländern, außerdem der Bundeswirtschaftsminister. Was die Beratungen heute ergeben haben, fasst Hans-Joachim Viehweger zusammen.
Die Aufstellung des Bundeshaushalts für das kommende Jahr führt bereits zu Beginn des Verfahrens zu Konflikten. Knackpunkt sind die Sparvorgaben des Finanzministeriums, die sich an der mittelfristigen Finanzplanung der Ampel orientieren. Die eingereichten Pläne der Ministerien entsprechen dem nur teilweise, so Finanzminister Christian Lindner.
Die Mehrheit der Ressorts hat im Finanzplan oder nahe am Finanzplan angemeldet. Das ist sehr zu begrüßen. Hier sind die Vorgaben beachtet worden. Es gibt aber einzelne Ressorts, die exorbitante Wunschzettel eingereicht haben. Weihnachten, Ostern und Geburtstag zusammen. Gewissermaßen. Das ist so nicht akzeptabel.
Insbesondere reiche die Wirtschaftskraft Deutschlands nicht mehr aus, um im gewünschten Umfang Steuergeld ins Ausland zu geben. Die betroffenen Ressorts, insbesondere das Auswärtige Amt und das Entwicklungshilfeministerium, nannte Lindner zwar nicht explizit. Er mahnte aber an, jedes Projekt, das mit deutschem Geld im Ausland finanziert werde, müsse vor den Bürgern begründbar sein. Hier rechnet Lindner mit einer intensiven Debatte in der Ampelkoalition. Lindner äußerte sich nach einer Sitzung des Stabilitätsrates, der die Haushaltspolitik von Bund und Ländern mit den Vorgaben auf EU-Ebene vergleicht. Das Gremium stellte fest, dass die Haushaltspolitik weiter vor großen Herausforderungen stehe. Lindner warnte dabei vor dem Gedanken, mithilfe von Schulden Wachstum erzeugen zu können.
Der 1. Dezember 2020 in Trier. In einem Geländewagen rast ein Mann durch die Fußgängerzone. Der Amokfahrer fährt gezielt Passanten an, tötet mehrere Menschen, verletzt viele weitere. Zu lebenslanger Haft wurde der Mann verurteilt, ging in Revision. In dem neu aufgerollten Prozess bestätigte heute das Landgericht Trier, es bleibt bei lebenslänglich für den Amokfahrer. Ludger Peters berichtet.
Das Gericht folgte damit dem Urteil der ersten Kammer des Landgerichts Trier vom August 2022 und den Forderungen von Staatsanwaltschaft und Nebenklage. Weil der Bundesgerichtshof das Urteil vom August 2022 teilweise aufgehoben hatte, konzentrierte sich der neue Prozess vor allem auf den Zustand des Angeklagten in der Zeit unmittelbar vor und nach der Amokfahrt. Laut psychiatrischem Gutachter leidet der Angeklagte an einer paranoiden Schizophrenie. Er habe die Amokfahrt aber nicht im Wahn begangen, sondern bewusst. Laut Zeugenaussagen hatte er die Amokfahrt geplant und unmittelbar vorher auch letzte Dinge geregelt. Das Gericht ist daher davon überzeugt, dass der Angeklagte seine Tat bewusst ausgeführt hat und die Menschen in der Trierer Fußgängerzone gezielt angefahren hat, um sie zu töten.
Weitere Nachrichten des Tages jetzt mit Tanja Philipp-Mura.
Frankreich und die EU haben den Besuch von Chinas Staatschef Xi in Paris genutzt, um faire Wettbewerbsbedingungen anzumahnen. Der französische Präsident Macron forderte gleiche Regeln für alle. Die Zukunft Europas hängt laut Macron auch von unserer Fähigkeit ab, ausgeglichene Beziehungen zu China zu entwickeln. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen drohte China mit Abwehrmaßnahmen. Europa werde nicht zögern, harte Entscheidungen zu treffen, um seine Wirtschaft und seine Sicherheit zu schützen. Nach russischen Cyberangriffen auf die SPD und deutsche Unternehmen hat die Bundesregierung den deutschen Botschafter in Moskau, Graf Lambsdorff, zu Konsultationen nach Berlin zurückgerufen. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes bezeichnete die Angriffe als Verhalten gegen die freiheitliche Demokratie und gegen Institutionen, die diese trügen. Die Bundesregierung macht für die Hackerangriffe eine Einheit des russischen Militärgeheimdienstes verantwortlich. Die saarländische Ministerpräsidentin Rehlinger hat eine zunehmende Verrohung der Gesellschaft beklagt. Die SPD-Politikerin sagte in einem Gespräch mit der deutschen Presseagentur, der Weg von Beleidigungen in sozialen Medien über Hass und Hetze auf den Straßen zu barer Gewalt gegen demokratisch engagierte Politiker sei geebnet. Betroffen sind laut Rehlinger oft Ehrenamtliche, aber auch Hauptamtliche und Mandatsträger. Im Saarland lag die Zahl der Straftaten mit den Angriffszielen Amts- und Mandatsträger im vergangenen Jahr nach Angaben des Innenministeriums bei 95. Der Saarbrücker Zoll hat bei Kontrollen gegen Menschenhandel und illegale Beschäftigung zahlreiche Verstöße festgestellt. Im Rahmen einer europaweiten Aktion wurden 8 Unternehmen und rund 50 Personen kontrolliert. Die Überprüfungen fanden vom 20. bis zum 27. April statt. Dabei wurden nach Angaben des Hauptzollamts Saarbrücken unter anderem 9 Fälle von Schwarzarbeit aufgedeckt. In 7 Fällen bestehe der Verdacht, dass Angestellte den geltenden Mindestlohn nicht erhalten haben.
Als besonders betroffen vom Klimawandel gilt der Inselstaat Fidschi, die 300 Inseln im Südpazifik. Wirbelstürme, Dürre und vor allem der steigende Meeresspiegel machen der Region zunehmend zu schaffen. Zum Abschluss ihrer Indo-Pazifik-Reise machte Bundesaußenministerin Baerbock heute Station in Fidschi. Vor ihr war noch nie ein deutscher Außenminister dort. Georg Schwarte berichtet.
Außenministerin Baerbock hat den pazifischen Inselstaaten anhaltende Hilfe im Kampf gegen die Folgen des Klimawandels zugesagt. In Fidschis Hauptstadt Suva sagte Baerbock nach einem Treffen mit dem Präsidenten des kleinen Inselstaates, wir werden die Region nicht mit der größten Sicherheitsherausforderung dieses Jahrhunderts, der Klimakrise, allein lassen. Baerbock besichtigte in Fidschi, das aus mehr als 330 Inseln besteht, ein Dorf am Rande der Hauptstadt, das durch den steigenden Meeresspiegel und Niederschläge buchstäblich weggespült wird. Die deutsche Außenministerin sagte 20 Millionen Euro Hilfe für Familien auf Fidschi zu, um sie bei der Umsiedlung zu unterstützen. Allein 600 Dörfer auf Fidschi haben mittlerweile einen Antrag auf Umsiedlung stellen müssen. 6 Dörfer wurden aufgegeben, 42 gelten als stark gefährdet. Tausende Bewohner werden über kurz oder lang zu Klimaflüchtlingen im eigenen Land. Deutschland hatte erst im vergangenen August in Suva, der Hauptstadt, eine eigene Botschaft eröffnet, von der aus auch die anderen Pazifikstaaten mit betreut werden sollen. Fidschi ist die 3. und letzte Station der einwöchigen Ozeanienreise der Außenministerin, die zuvor Neuseeland und Australien besucht hatte.
Und wir schauen jetzt nach Brasilien. Im Süden des Landes stehen ganze Regionen unter Wasser. Das schlimmste Hochwasser seit Jahrzehnten dort. Im Überschwemmungsgebiet versuchen Helfer weiter, Menschen zu retten. Mehr als 3000 Soldaten, Rettungskräfte und Feuerwehrleute sind im Einsatz. Sie wollen die von den Wassermassen eingeschlossenen Menschen in Sicherheit bringen und sie mit dem Notwendigsten versorgen. Die Zahl der Todesopfer in Brasilien steigt weiter an. Anne Herberg berichtet.
Von den größten Überschwemmungen in Brasiliens Geschichte spricht Präsident Luiz Inácio Lula da Silva von Kriegsszenarien, der Gouverneur des betroffenen Bundesstaates Rio Grande do Sul. Anhaltende schwere Regenfälle haben große Teile Südbrasiliens regelrecht unter Wasser gesetzt. Aufgeweichte Berghänge rutschen ab, Flüsse traten über die Ufer, setzten Straßen und ganze Städte unter Wasser. Durch die Wassermassen drohen nun Staudämme zu brechen. Mittlerweile gehen die Behörden von mehr als 80 Toten aus, mehr als 100 Personen werden vermisst. Zudem wurden hunderte Verletzte registriert und mehr als 130.000 Personen sollen laut den Behörden ohne Unterkunft sein. Viele Gemeinden haben keinen Zugang mehr zu Trinkwasser oder Strom. Die Schäden seien so gewaltig, dass sie aus Sicht des zuständigen Gouverneurs nur durch einen sogenannten Marshallplan behoben werden könnten. Dringend bräuchten die Betroffenen Zugang zu Krediten und Hilfsgeldern für den Wiederaufbau. Rio Grande do Sul ist einer der wichtigsten Agrarstaaten Brasiliens. Ein Großteil der Ernten sowie des Viehbestandes dürften vernichtet worden sein. Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, der am Sonntag zu seinem zweiten Besuch innerhalb einer Woche in den Flutgebieten war, versprach rasche Hilfe der Bundesregierung für die Opfer. Zudem kündigte er einen Aktionsplan gegen klimatische Unfälle an. Dieser soll von Umweltministerin Marina Silva entwickelt werden. Details zu den Inhalten wurden jedoch noch nicht mitgeteilt.
Zu einem Meisterwerk der Ingenieurskunst kommen wir nun, der Eurotunnel unter dem Ärmelkanal, der Frankreich und Großbritannien verbindet. Nicht nur eine technische Meisterleistung, sondern auch ein Symbol für die wechselvolle Geschichte zwischen Großbritannien und dem europäischen Festland. Der Tunnel etwa 50 Kilometer lang, davon 37 unter Wasser. 75 Meter tief unter dem Meeresspiegel fährt man dort. Seit 3 Jahrzehnten ist der Eurotunnel nun in Betrieb, heute vor 30 Jahren. Fuhr der erste Zug aus Großbritannien im nordfranzösischen Calais ein. Julia Borota berichtet.
Am 6. Mai 1994 bewegen sich zwei Züge erst schnell, dann immer langsamer aufeinander zu. In dem einen sitzt der französische Präsident François Mitterrand, in dem anderen Königin Elisabeth II. Feierlich kommt man auf der Strecke vor Calais zum Stehen. Jungfernfahrt. Die Queen eröffnet den Eurotunnel in perfect French. Die Verbindung von französischem Elan und britischem Pragmatismus hat ein Wunder vollbracht. Ein Wunder, das allen zugutekomme, betont Präsident Mitterrand. Was zwischen Großbritannien und Frankreich geschieht, ist für Europa und seine Zukunft nicht unbedeutend. Dabei musste das kühne Projekt eines Tunnels unter dem Ärmelkanal, von dem erstmals im Jahr 1802 die Rede war, einige Hürden nehmen, bevor es schließlich Wirklichkeit wurde. Premierministerin Thatcher weigerte sich, den Bau öffentlich zu fördern. Not a public penny werde der britische Staat zuschießen. Also tragen private Firmen das gesamte Risiko. Nach 7 Jahren Bau ist es soweit. Der Durchbruch, live im britischen Fernsehen. Bewegt strecken die beiden Tunnelarbeiter Graham Fack und Philippe Cosette ihre Hände durch das Loch. Der Champagner fließt in Strömen und in Anspielung an das französisch-britische Aussöhnungsabkommen von 1904, die Entente Cordiale, witzelt der britische Reporter, das Einvernehmen sei sehr herzlich. Doch die Euphorie verfliegt schnell. Die Kosten explodieren, 15 Milliarden Euro verschlingt das Projekt, Kleinanleger verlieren viel Geld. Erst als es dem neuen Chef Jacques Gounon 2007 gelingt, einen Schuldenschnitt zu verhandeln, sieht das Unternehmen Licht am Ende des Tunnels. Aufatmen. Doch die nächste Krise ist nicht weit. Immer mehr Flüchtende nutzen den 50 Kilometer langen Tunnel, um nach Großbritannien zu gelangen. Zwischen Juni und Oktober 2015 sollen es nach Angaben der französischen Regierung zwischen 50 und 60.000 Menschen auf das Terminalgelände oder in den Tunnel geschafft haben. Der damalige französische Innenminister Bernard Cazeneuve nimmt die Betreibergesellschaft in die Pflicht.
À Calais, l'État n'a cessé de prendre ses responsabilités.
Der Staat übernimmt Verantwortung. Wir decken Schleuser auf, schaffen Notunterkünfte, entfernen irreguläre Migranten, kümmern uns um Asylbewerber. Auch die Gruppe Eurotunnel muss ihrer Verantwortung nachkommen, vor allem auf ihrem eigenen Gelände. Heute sichern 4 Meter hohe Mauern den Tunneleingang und andere sensible Punkte. Drohnen, unterirdische Bewegungsmelder, Scanner, 600 Kameras, 300 Sicherheitskräfte wachen darüber, dass niemand mehr durch den Tunnel kommt. Kurz nach dem Flüchtlingsansturm folgen weitere Krisen. Erst der Brexit, dann Corona. Heute sieht Konzernchef Jan Lörisch vor allem ein Problem. Nicht der Brexit macht uns heute noch zu schaffen, sondern die unfaire Konkurrenz einiger Fähren. Die betreiben Sozialdumping und zahlen ihre Mitarbeiter 60% unterhalb der Lohnuntergrenze. Dass man so billig übersetzen kann, spüren wir natürlich bei unseren Buchungen. Dennoch steht es heute viel besser um das Unternehmen als zu Beginn. 2023 stieg der Umsatz um 14% auf 1,8 Milliarden Euro. Dazu beigetragen hat unter anderem ein neues Geschäftsfeld. Seit 2 Jahren führt ein Starkstromkabel durch den Tunnel. Das hat über 420 Millionen Euro in die Kasse gespült. Konzernchef Lörisch aber will vor allem eines erreichen, dass mehr Züge durch den Tunnel fahren. Schließlich sei der Zug das umweltschonendste Transportmittel überhaupt. Heute fahren 400 Züge pro Tag durch den Tunnel, Personenzüge und Frachtzüge. Es könnten aber 1000 am Tag sein.
On pourrait avoir 1000 trains par jour.
Dafür nimmt er neue Ziele ins Visier, etwa Köln, Frankfurt, Genf oder Zürich.
Der Weltraumbahnhof Cape Canaveral in den USA. Von dort aus soll in der kommenden Nacht ein neues amerikanisches Raumschiff starten zur internationalen Raumstation ISS. Der Starliner wurde vom Luft- und Raumfahrtkonzern Boeing gebaut. Die NASA finanzierte die Entwicklung und will künftig Plätze für den Transport von Personal zur ISS buchen. Vorausgesetzt, der Erstflug mit Besatzung gelingt. Uwe Gradwohl berichtet.
Die Flüge ohne Besatzung wurden von einer Pannenserie geplagt. Beim ersten Versuch, die ISS zu erreichen, verursachte fehlerhafte Software einen derart hohen Treibstoffverbrauch, dass der Starliner den Anflug abbrechen musste. Beim zweiten Versuch verhinderten klemmende Ventile bereits den Start. Beim dritten Flug erreichte der Starliner die ISS, aber Klebebänder und Fallschirmhalterungen erwiesen sich im Nachhinein als problematisch und mussten monatelang überarbeitet werden. Gelingt nun der erste Flug mit Besatzung ohne Probleme, wäre Boeing neben SpaceX das zweite Unternehmen, das Personal zur ISS fliegen könnte. Doch ob Boeing trotz Millionen Dollar teurer Tickets damit jemals Gewinn einfahren wird, ist fraglich. Die NASA hat für die Entwicklung des Starliners mit Boeing einen Festpreis von 5 Milliarden Dollar vereinbart. Durch die vielen Pannen und Verzögerungen sind bei Boeing aber bereits mehr als 6 Milliarden Dollar Kosten aufgelaufen.
Das alte Finanzamt am Saarbrücker Saarufer, die Diskussion darum geht weiter. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz kritisiert die saarländische Landesregierung scharf für deren Vorgehen rund um den geplanten Abriss des Finanzamts. Ein solcher Umgang mit dem Denkmalschutz sei ein Armutszeugnis, kritisiert die Stiftung. Jannik Böffel berichtet.
Nachdem die Landesregierung die Entscheidung über den Abriss dem ursprünglich zuständigen Landesdenkmalamt entzogen hatte, ist nunmehr das Bildungs- und Kulturministerium zuständig. Das ist gesetzlich zwar zulässig, hatte aber für Kritik gesorgt, nun auch von der Stiftung Denkmalschutz in Bonn. Dass einer unabhängigen Entscheidung der Denkmalschutzbehörde vorgegriffen werde, während von Bürgern die Einhaltung der gesetzlichen Regeln und Verfahren gefordert wird, sei nicht vermittelbar, so der Vorstand der Stiftung Skudelny. Im Saarland sei der Denkmalschutz schließlich sogar Verfassungsaufgabe. Dass mit schlechtem Bauzustand und hohen Sanierungskosten argumentiert werde, sei ein Skandal, habe doch die Landesregierung den Zustand durch jahrelange Vernachlässigung selbst verursacht. Ein Gespräch zwischen dem Landesdenkmalrat, der den Abriss kritisch sieht, und der Landesregierung verlief vergangenen Freitag ergebnislos. Die Landesregierung plant anstelle des derzeit leerstehenden Finanzamtes ein Bürogebäude. Hierfür haben bereits mehrere Investoren Interesse bekundet.
Und nun schauen wir zum Bundesparteitag der CDU in Berlin. Wo steht die Partei? Wo will sie hin? 3 Tage haben die Delegierten Zeit für Antworten auf diese Fragen. Heute Vormittag ging es los und eine wichtige Richtungsfrage auf diesem Parteitag ist bereits geklärt, allerdings wenig überraschend. Friedrich Merz bleibt CDU-Chef. Die Delegierten haben ihn am Nachmittag wiedergewählt mit fast 90% für 2 Jahre. Den CDU-Parteitag beobachtet für uns Berlin-Korrespondent Tim Aßmann. Er ist uns live zugeschaltet. Herr Aßmann, bei seiner ersten Wahl zum CDU-Chef 2022, da bekam Friedrich Merz ja mehr als 94% der Stimmen. Jetzt knapp 90%. Also er ist deutlichst wiedergewählt. Aber ist das ein echter Erfolg für Friedrich Merz?
Ja, das ist schon ein wirklich gutes Ergebnis für den CDU-Vorsitzenden. Denn wenn man jetzt mal schaut auf die 2 Jahre Friedrich Merz an der Parteispitze, dann war das ja auch nicht immer unfallfrei. Erinnern wir uns zum Beispiel an die irritierenden Äußerungen, zumindest wurden sie von vielen in der Partei so wahrgenommen, von Friedrich Merz über den Umgang mit der AfD in der Kommunalpolitik oder auch die Kontroverse mit Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst. Aber zuletzt hat Merz es geschafft, sehr stabil die Partei zu führen, auch die Bundestagsfraktion sehr stabil zu führen. Er hat heute auch eine Rede gehalten, die mit 9,5 Minuten Applaus immerhin hier im Saal in Berlin bedacht wurde. Da ist das schon ein großer Vertrauensbeweis, auch wenn natürlich es eben nur 89,8 geworden sind und nicht etwas mehr als 90. Hören wir mal, was Friedrich Merz selbst gesagt hat.
Ich nehme die Wahl an. Ich bedanke mich sehr herzlich für das großartige Vertrauensvotum und ich freue mich auf die Arbeit, die jetzt vor uns liegt in den nächsten 2 Jahren. Das werden harte Jahre, aber wir werden sie bestehen und wir werden sie mit Rückenwind aus diesem Bundesparteitag bestehen. Herzlichen Dank für das Vertrauen. Ich freue mich sehr darüber. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Ja, wenn es mehr als 90% gewesen wären, dann wäre dieses Vertrauensvotum aus Sicht von Friedrich Merz sicherlich noch ein bisschen großartiger gewesen. Aber das ist schon sehr viel Rückenstärkung. Zum einen mit Blick auf die Person Merz an der Parteispitze, aber eben auch mit Blick auf seinen Kurs. Die Partei diskutiert ja hier über ein Grundsatzprogramm, hinter dem er steht. Also er kann hier, Stand jetzt, gestärkt aus diesem Parteitag herausgehen. Aber der dauert ja noch an.
Lassen Sie uns noch mal ein bisschen genauer auf die Rede von Friedrich Merz schauen. 9,5 Minuten Applaus. Welche inhaltlichen Akzente mögen da besonders überzeugend gewesen sein für die Delegierten?
Also er hat natürlich schon sehr stark den Ausblick vorgenommen auf das, was dann hier morgen mehrere Stunden debattiert wird, nämlich diese 80 Seiten Grundsatzprogramm. Das erste Mal, dass die CDU sich so etwas gibt seit 2007. Es soll ein bisschen auch der programmatische Bruch mit der Ära Merkel sein. Die CDU steht, so würde ich es sagen, da weiter in der Mitte, aber eben konservativer. Friedrich Merz hat das hier heute angesprochen, hat darüber geredet, dass in der Migrationspolitik eine schärfere Gangart eingeschlagen werden soll. Das ist jetzt meine Wortwahl, aber im Programm steht es dann eben mit der Forderung nach der sogenannten Drittstaatenlösung für Flüchtlinge. Es soll auch der Begriff Leitkultur stärker eingefordert werden als Bekenntnis von Einwanderern und Zuwanderern in Deutschland. Zum Beispiel eben auch dazu, dass das Bekenntnis zur Sicherheit Israels und zur Sicherheit der Jüdinnen und Juden in Deutschland eben Teil dieser Leitkultur ist. Er hat auch insgesamt das Thema innere Sicherheit betont. Also er hat die Partei versucht, hier neu zu verorten und zwar ohne ganz, ganz scharfe Angriffe auf den politischen Gegner. Das war aus meiner Sicht eher eine Merz-Rede, die so ein bisschen das Staatstragende vermitteln sollte und die vielleicht so ein bisschen den Gedanken pflanzen sollte in den Köpfen dieser 1001 Delegierten, der kann auch Kanzler.
Die CDU ist wieder da. So hat Merz ja seine Partei eingeschworen heute vor dieser Reihe von teils ja auch schwierigen Wahlen in den nächsten Monaten. Wie war denn die Stimmung im Saal? Vermitteln die Delegierten auch, dass die CDU wieder da ist? Also auf die Delegierten kommt es ja auch an im Wahlkampf. Die müssen ja auch durchhalten jetzt.
Ja, das ist schon so, dass vor allem die Delegierten aus Ostdeutschland eben sagen, es ist gut, dass wir jetzt dieses Grundsatzprogramm haben. Es ist gut, dass die Partei uns auch Beinfreiheit lässt bei Koalitionsfragen, die da ja dann später irgendwann kommen, dass man sich jetzt nicht noch zusätzlich zum Beispiel zum Bündnis Sarah Wagenknecht positioniert. Das würde nicht unbedingt als Stärkung empfunden werden von den Wahlkämpfern. Aber der Partei ist bewusst, dass diese 3 ostdeutschen Landtagswahlen Sachsen, Thüringen, Brandenburg, dass die sehr zentral werden, zum einen als Standortbestimmung, als Erfolgsmesser sozusagen für die CDU, ob man mit dem Programm, ob man mit diesen Werten die Wählerinnen und Wähler ausreichend erreicht und zum anderen natürlich auch ein wichtiger Gradmesser für den Erfolg von Friedrich Merz an der Parteispitze sind und damit natürlich dann eben auch wichtig für die Entscheidung, die ja nach diesen Wahlen fallen soll, da will nämlich die Union darüber entscheiden, wer ihr Kanzlerkandidat wird. Erstzugriffsrecht hat Merz als CDU-Vorsitzender. Favorit ist er auch. Aber diese Wahlen werden da sicherlich nicht unwichtig.
Ja, wie staatstragend hat er sich denn präsentiert? Also kann der CDU-Chef auch Kanzlerkandidat? Wie schätzen Sie das ein? Wie sehen
also
das auch die Delegierten?
Also die Delegierten haben das heute als sehr solide Rede empfunden. Mitgerissen hat es sie nicht, aber es ist von vielen sehr positiv angesprochen worden, dass er eben nicht so sehr attackiert hat, sondern eben von oben Problembeschreibungen gemacht hat, auch wenn die ganz großen Visionen hier auch von vielen im Saal vermisst wurden.
Morgen wollen sich die Delegierten ja über das neue Grundsatzprogramm beugen, das Sie da schon eben angesprochen haben. Erwarten Sie Diskussionen?
Ja, die erwarte ich möglicherweise beim Thema Drittstaatenlösung, sehr sicher aber bei der Frage, wie es mit der Wehrpflicht in Deutschland weitergehen soll, ob die ausgesetzt bleibt, ob die wieder eingeführt wird, ob es ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr geben soll. Das wird sicherlich etwas sein, worüber man hier länger diskutiert.
Ein Aber habe ich zum Schluss noch. Heute hat sich die CDU ja eher geschlossen präsentiert und die CDU-Ministerpräsidenten haben auch dazu aufgerufen, Merz als Parteichef wiederzuwählen. Bleibt es denn nachhaltig bei dieser Geschlossenheit? Schließlich hat es zuletzt ja Absetzbewegungen der Ministerpräsidenten Wüst aus Nordrhein-Westfalen und Günther aus Schleswig-Holstein gegeben.
Ja, die hat es gegeben, das kann man so verstehen. Aber das sollte heute nicht der Eindruck sein, der von diesem Parteitag ausgeht. Hören wir doch noch mal ganz kurz rein, was Hendrik Wüst gesagt hat.
Lasst uns gemeinsam Friedrich Merz den Rücken stärken. Lasst uns ein Signal der Geschlossenheit senden. Einig und geschlossen sind wir stark und eine starke CDU ist gut für Deutschland und gut für Europa. Vielen herzlichen Dank.
Also Harmonie an der CDU-Spitze, zumindest auf dem Podium hier beim Parteitag.
Soweit Berlin-Korrespondent Tim Aßmann live hier mit vielen Eindrücken vom Bundesparteitag der CDU. Friedrich Merz hat die Delegierten dort auf die anstehenden Wahlen eingeschworen, wurde mit knapp 90% als CDU-Chef bestätigt. Und morgen wollen sich die Delegierten dann über das neue Grundsatzprogramm der Partei beugen. Das Wetter im Saarland. Kommende Nacht lässt der Regen nach. Von Lothringen her klart es auf. Später breiten sich an manchen Orten Nebelfelder aus. 9 bis 5 Grad in der Nacht. Morgen am Dienstag, der Nebel löst sich rasch auf. Dann ein bisschen Sonne, ab Mittag Quellwolken. Vom Hochwald her einzelne Schauer möglich. 16 bis 20 Grad morgen. Das war die SR-Info. Bilanz am Abend mit Isabel Tentrup. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.